Also eines ist wichtig, es gibt nicht ein Killer-Feature. Das sehe ich bei uns nicht und nicht am Markt. Ich kenne keine große journalistische Entwicklung, die Technologie verändert hat. Ich kenne nur Technologien, die danach Journalismus verändert haben. Die Blütezeit, vor der wir stehen, wird ja kommen, wenn wir anfangen, neue Produkte, neue Workflows entstehen zu lassen. Und dann gibt es vielleicht irgendwann mal so einen iPhone-Moment, wo man sagt, boah, Mensch, das konnten wir uns gar nicht vorstellen vor 3 Jahren, was wir jetzt gebaut haben. Keine KI der Welt kann sich aufs Radl setzen und in den Gemeinderat fahren. Es geht nicht, das müssen immer noch Menschen tun. Diesen diplomatischen Auftrag, ich bin der Korrespondent aus und für meine Region, der wird unersetzlich sein und der wird auch noch an Bedeutung steigen.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Willkommen zum Turi 2 Podcast. Ich bin Björn Süßlig. Mit ChatGPT Überschriften generieren oder mithilfe von KI Pressemitteilungen umschreiben, das machen inzwischen viele Redaktionen. Doch Ippen Media reicht das nicht aus. Das Medienhaus, zu dem unter anderem der Münchner Merkur, die Frankfurter Rundschau oder auch BuzzFeed gehören, will mit KI-Unterstützung ganz neue journalistische Produkte schaffen und vorhandene Inhalte für unterschiedliche Zielgruppen, Nutzer und Marken individualisieren. Agentische KI ist das Zauberwort. Das heißt, die Maschine folgt nicht nur stur Regeln, sondern trifft, im Rahmen der Vorgaben, eigene Entscheidungen. Darüber habe ich mit Markus Knall gesprochen. Er ist Chefredakteur von Ippen Media und hat mir erzählt, wie Ippen KI bei sich einsetzt und wie das Netzwerk zur Bundestagswahl mit KI-Hilfe mehr als 1000 lokale Wahlberichte erstellt hat. Außerdem sprechen wir darüber, warum er glaubt, dass KI gerade für den Lokaljournalismus eine zentrale Rolle spielen wird und welche besondere Funktion Medienhäusern zukommt, wenn mit KI-Hilfe letztlich jeder Content erstellen kann. Markus Knall, willkommen im Turi 2 Podcast.
Hallo Björn.
Wir wollen über KI im Journalismus sprechen, insbesondere über KI im Lokaljournalismus, was ihr dabei eben einsetzt, was ihr schon gemacht habt, was ihr auch noch so vorhabt. Denn eine deiner Thesen ist, dass KI eine zentrale Rolle für die Weiterentwicklung von Lokaljournalismus spielen wird. Heißt das, Lokaljournalismus kommt künftig ohne menschliche Lokaljournalisten aus?
Es wird Menschen brauchen im Lokaljournalismus, das ist heute so, in Zukunft so, aber wir haben auch ein paar Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie halten wir Berichterstattung in den ländlichen Regionen, in der Fläche, in Deutschland aufrecht? Das wird immer schwieriger, wenn Lokalzeitungen Personal verlieren, Auflagen schwinden, vielleicht sogar Zeitungen irgendwann mal in bestimmten Regionen eingestellt sind. Das haben wir im Moment in Deutschland nicht, also es gibt noch keine kompletten großflächigen Null-Tageszeitungs-Landkreise, aber es steht am Horizont, wir sehen die Entwicklung und am Ende ist die Frage, wie können wir dann immer noch Menschen erreichen und dann wahrscheinlich vorrangig und ausschließlich digital und da werden wir, und das zeichnet sich ab, werden wir maschinelle Unterstützung brauchen, immer in Ergänzung zum Menschen, aber ohne maschinelle Unterstützung, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden.
Hast du denn ein paar konkrete Beispiele vielleicht, wie KI-Redaktionen oder Medienhäusern im Lokaljournalismus helfen kann und sie unterstützen kann?
Ganz klassisch geht es zum einen sicherlich um die repetitiven Aufgaben, mit denen man Redakteure entlasten kann, die einfach maschinell erledigt werden. Jeder kennt, glaube ich, die gängigsten Beispiele: Umschreiben von Pressemitteilungen der Polizei oder der Stadtwerke. Manchmal auch, wenn man einen guten KI-Assistenten hat, redigieren von Texten freier Mitarbeiter zum Beispiel, dann wenn freie Mitarbeiter manchmal einfach bessere Leserreporter sind zum Beispiel. Aber auch, und das haben wir zunehmend probiert, ist, neue Inhalte zu erstellen, die wir bislang rein menschlich hätten wahrscheinlich gar nie erstellen können, die aber vielleicht eine wichtige Basis werden, um im lokalen Berichterstattung aufrechtzuerhalten.
Also es geht nicht nur um die Entlastung von Redaktionen, sondern auch darum, neue Produkte zu schaffen. Was könnten das für Produkte sein zum Beispiel?
Es ist zum Beispiel so, dass wir bislang Content immer entlang politischer Einheiten rechnen, also Bundesland, Landkreis, Gemeinde. Aber wir wissen, dass für viele Leser die Lebenswirklichkeit in anderen Regionen stattfindet, weil der Nachbarlandkreis vielleicht viel relevanter ist als der Norden des eigenen Landkreises. Und diese Lebenswirklichkeiten abzubilden, ist oft sehr schwierig, weil man sich dann, wie soll ich sagen, an klassischen Taxonomien orientiert, in Ressortaufteilungen. Und jetzt kann man ganz neue Produkte schneidern, wenn man zum Beispiel sagt, gib mir alle Texte, die für eine bestimmte historische Region relevant sind. Ja, und das das Sprachmodell durchsucht das Archiv, findet relevante Texte, bündelt die neu, also Bundling, Rebundling von Produkten und dann gibt man dann etwas Neues raus, wie zum Beispiel eine Newsletter oder eine App und sagt, hier ist eine App für eine historische Region, die wir auf der Webseite oder in Tageszeitung so gar nicht abbilden könnten, aber mischen neue, den alten Content neu ab zu einem neuen Produkt zum Beispiel. Das könnte ein Zugang sein und das ist total wertvoll für die Menschen, die sagen, Mensch, endlich schreibt mal einer über die Region, in der ich mich zugehörig fühle, weil der Norden des Landkreises, der Norden des Bundeslandes oder so etwas, das sieht mich eigentlich gar nicht.
Also es wären dann Produkte, die man so zum Beispiel in Print nie umsetzen könnte, oder?
Ja, weil serielle, abgeschlossene Produkte natürlich immer das Problem haben, one size fits all und das ist der alte Zugang von Journalismus. Ich baue ein journalistisches Produkt und das muss für sehr, sehr viele Menschen funktionieren und die große Chance von KI im Lokalen, aber auch in jedem anderen journalistischen Segment ist ja, jetzt können wir nicht mehr One-Size-Fits-All Produkte und Themen bauen, sondern viel individueller und spezifischer auf die Menschen eingehen können. Also der Megatrend, der auch nach 2 Jahren bleibt für mich im KI, im lokalen Journalismus, ist Individualisierung von Content. Auf immer kleinere, spezifischere Zielgruppenanwendungsfälle hinschreiben und den Menschen ein Angebot geben, das wir vor 5 oder 10 Jahren so nie hätten machen können.
Dann kommt ihr als Zeitungsverlag ja vom Text, aber geht es da nur um Textformate oder auch um andere multimediale Formate?
Also Sprachmodelle sind natürlich jetzt im ersten Schritt sicherlich immer sehr textorientiert, aber wir wissen ja, Textverständnis, Textakzeptanz nimmt ab, Video, Audio, Konsum nimmt zu und wir beginnen sicherlich mit Text erstmal, denn wenn man Text beherrscht, dann kann man nachher Audio draufsetzen, dann kann man vielleicht auch nochmal Video draufsetzen, aber die Basis ist zunächst mal Text.
Damit eine KI lokale Inhalte erstellen kann, braucht sie ja irgendeinen Input. Du sprachst gerade schon die Archive an, aus denen man Altes wieder neu konfektionieren kann. Aber geht das auch für Neues, wenn, also viele Medienhäuser sind ja so die originären Produzenten von lokalen Inhalten. Wo soll die KI dann die Inhalte hernehmen, wenn nicht von den Medienhäusern selbst?
Ja, deswegen braucht sie immer Menschen. Also irgendjemand muss originären, uniken Inhalt erstellen, damit es überhaupt etwas zum Bundling, Unbundling, Rebundling gibt. Ja. Und wir kennen alle das Inzuchtproblem von großen Sprachmodellen. Wenn man immer mit sich selber trainiert und sich selber füttert, dann wird das Produkt immer schlechter und schlechter. Deswegen, es braucht immer den Menschen, der sagt, ich habe eine geile Geschichte gesehen, ich habe da eine tolle Idee, ich mache mal einen neuen Zugang, ich aktiviere, ich besorge Quellen, ich frage Menschen mal. Und dieses Finden von Themen, das wird total wichtig. Was nicht mehr so wichtig sein wird, ist, was für ein Produkt macht der Redakteur danach, weil das gleitet vielleicht aus den Händen des Reporters oder Creators, weil er sagt, ich erstelle, besorge originäre Quellen, gute Inhalte, dass daraus vielleicht nicht mehr ein, sondern 3, 5, 10, 20 Produkte entstehen. Da merkt man ja schon, da endet auch ein Stück weit die Fähigkeit von dem einzelnen Redakteur und da beginnt dann das Produktmanagement, da beginnen dann andere Fähigkeiten und andere Aufgaben. Und ich glaube, da spürt man auch, wo dann auch das Ende ist von einem Reporter. Ja, wenn er sagt, okay, ich kann doch gar nicht 20 Produkte betreuen gleichzeitig, aber du kannst die wichtige Quelle liefern und die Verifikation und den Trust auch aufbauen, dass das wertvoller Content ist.
Um jetzt aus einem Inhalt ganz viele verschiedene Inhalte zu machen, die dann ausgespielt werden, reicht wahrscheinlich nicht irgendwie ein einfacher Prompt, sondern das geht dann schon in die Tiefe, oder?
Ja, deswegen ist für uns agentische KI oder agentische Workflows so wichtig, denn im Moment sind wir noch auf der Ebene von einfachen Prompts, die eine Sache tun, ja, schreibe eine Pressemitteilung um oder formuliere eine Überschrift. Der Zauberstab wird aber eher daran liegen, können wir ganze Ketten erstellen, die am Ende neue Produkte generieren. Denn die Frühphase, in der wir sind, ist ja oft noch das Replizieren alter Prozesse und alter Produkte, jetzt maschinell. Das ist auch wichtig. Ja. Also dieser Effizienzgewinn im Journalismus, der ist auch notwendig. Ja. Aber ich glaube, die Blütezeit, vor der wir stehen, wird ja kommen, wenn wir anfangen, neue Produkte, neue Workflows entstehen zu lassen. Und dann gibt es vielleicht irgendwann mal so einen iPhone-Moment, wo man sagt, boah, Mensch, das konnten wir uns gar nicht vorstellen vor 3 Jahren, was wir jetzt gebaut haben. Und dann kommt es und dann gibt es auch eine neue Euphorie vielleicht. Also ich hoffe sehr stark, dass das mit KI auch ausgelöst wird, ja.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, was ist agentische KI eigentlich im Unterschied zu den Prompts, die wir bisher kennen?
Also ich kenne jetzt noch keine wirklich flächendeckend akzeptierte Definition von Agenten. Deswegen sage ich mal, was jetzt so im Allgemeinen oft darunter verstanden wird. Die Verkettung verschiedener Fähigkeiten zu einem längeren Prozess, das kann man als agentisch verstehen, dass Technologie selber steuert und entscheidet und andere Technologien beauftragt und in Gang setzt, dann wird es agentisch. Oder ganz einfach gesagt, vielleicht eher auf einer metaphysischen Ebene, je mehr Entscheidungskompetenz eine Maschine hat, desto agentischer. Wenn die Maschine nichts zu entscheiden hat, weil es ein reiner If-This-Then-That-Prozess ist, wenn es ein reiner Regelbetrieb ist, das können wir seit 20 Jahren, das ist nicht neu, dann ist es auch nicht agentisch. Agentisch wird, wenn es irgendwo eine Entscheidungsdimension gibt. Also ich nehme diesen Text oder einen anderen, ich weiß, welche Keywords richtig sind, ich summiere 3 statt 5 Texte in ein neues Produkt zum Beispiel. Dann mit einer Entscheidungsdimension, dann wird es agentisch. Und je mehr Entscheidung, desto agentischer der Workflow. Die Vorstufe für Agenten, so deutet sich es ein bisschen an, ist vielleicht der Assistent, also komplexere Prompts, die 2, 3 Denkschritte nach sich ziehen, die 2, 3 Prozessschritte nach sich ziehen. Die sind vielleicht noch eher als Assistenten klassifiziert. Und wenn es dann richtig komplex wird mit hohen Entscheidungsdimensionen, dann ist es vielleicht eher agentisch.
Ihr habt ja zur Bundestagswahl ein Lokaljournalismus-Projekt mithilfe von KI umgesetzt, das auch bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Kannst du kurz beschreiben, worum ging es da? Was war das?
Wir erfassen zu jeder Bundestagswahl nicht nur Wahlkreise, sondern auch Gemeindedaten. Es sind mehr als 10.000 Daten zu Gemeinden mit allen Parteien, Erststimme, Zweitstimme. Das ist ein riesengroßes Projekt, machen wir schon seit vielen Bundestagswahlen. Und wir haben gesagt, wir müssen doch diese wertvollen Daten an die Menschen ranbekommen, denn so ein Angebot gibt es in Deutschland tatsächlich nur bei uns. Wir haben auch regelmäßig Universitäten übrigens Anfragen und sagen können, wir eure Daten haben, die gibt es woanders gar nicht. Und wir haben gesagt, wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern wichtig ist für uns, wir müssen ja auch diesen Inhalt noch näher an den Menschen ranbringen und zum Beispiel durch einen Text. Und dann haben wir gesagt, komm, machen wir doch zu jeder Gemeinde, zu der wir sämtliche Wahlergebnisse haben, doch auch einen Text. Jetzt merkt man, das kann natürlich kein Mensch schreiben. Niemand kann in der Wahlnacht live tausende von Texten, keine Redaktion der Welt könnte das tun. Die Maschine konnte es. Und die konnte es unglaublich schnell mit einer hohen Präzision, geringen Fehlerquote und einer großen Menge. Am Ende haben wir 1.100 Texte tatsächlich auch veröffentlicht. Eine 500.000 Pageviews drauf. Ja, also die wurden wirklich auch gelesen und haben dann ihre Abnehmer gefunden. Und das Spannende ist, natürlich gibt es Gemeinden, die haben vielleicht 1.000 Einwohner und Redakteure hätten vielleicht früher nie dafür geschrieben. Aber die Maschine macht das und diese 1.000 Menschen kriegen plötzlich einen für sie total wertvollen Inhalt. Und das war für mich ein großer Durchbruch, dass wir diese große Menge in einer Live-Situation, in großer Fläche, mit einer ganz neuen Art von Content bespielen konnten.
Was waren denn da die größten Herausforderungen bei diesem Projekt?
Also die größte Herausforderung merkt man an der Dimension des Prompts. Die Kollegen haben über Wochen daran gearbeitet und mussten verschiedene Vorgaben abdecken. Es darf zum Beispiel inhaltlich, muss natürlich selbstverständlich alles korrekt sein, aber auch politische Vorgaben, dass jetzt zum Beispiel nicht in jedem Artikel immer die AfD hat relativ gewonnen, das wollten wir auch nicht, sondern politisch detaillierter eingehen. Und all das haben wir definiert und das mussten die Kollegen umsetzen. Und am Ende war der Prompt 7 DIN A4 Seiten lang. Und so einen Prompt zu entwickeln, zu testen, auszurollen, weil wir hatten ja danach keine Kontrollmöglichkeit mehr. Wir konnten die Texte nicht mehr lesen und sagen, vor dem Veröffentlichen wird gelesen, sondern die waren dann draußen. Und dieses Qualitätsregime einzubauen, das so strikt war, damit wir fehlerfrei rausgehen, das war die größte Herausforderung. Das haben die Kollegen geschafft.
Hat denn im Nachhinein jemand die Texte nochmal alle gelesen? Oder?
Ja, wir haben eine Nachkontrolle gemacht, eine Stichprobenkontrolle, weil wir natürlich sehen wollten, sind Fehler passiert. Wir haben mehr als 200 der über 1.000 Texte kontrolliert. Wir haben keine Fehler gefunden, also keine fachlichen Fehler im Sinne von falschen Ergebnissen. Das war es nicht. Manchmal kann man natürlich journalistisch diskutieren, aber das ist ja auch bei einem menschlich geschriebenen Text so. Ich war überrascht, wie fehlerfrei wir rausgegangen sind. Und das ist schon auch die Leistung von KI. Und zwar Qualitätssteigerung im Sinne von, mach weniger Fehler, als wenn das Menschen unter hohem Stress und Druck nachts runtergetippt hätten. Und das ist auch eine Art von Qualitätssteigerung durch KI.
Nun sind ja die Ergebnisse von solchen Datenauswertungen nur so gut wie die Daten, die man vorher oben reinkippt. Wie steht es denn um die Datenlage, so gerade so strukturierte Daten, um eben solche Auswertungen zu machen?
Ja, Bundestagswahl ist sehr aufwendig. Wir arbeiten da auf 3, 4 Monate im Voraus, damit wir überhaupt an diese Daten rankommen. Deutschland ist da wirklich rückständig, man muss sich auf ganz viele Institutionen beziehen und in jedem Bundesland ist auch alles wieder ganz anders. Ich bin überrascht, wie schwierig es ist, an gute strukturierte Daten heranzukommen, vor allem auf Gemeindeebene. Das ist für uns sehr schwierig. Wir haben Folgeprojekte, fragen viele Institutionen an und oft ist die Homogenität und Struktur der Daten nicht so, wie wir uns das wünschen.
Das heißt, wie würdet ihr sie euch wünschen?
Geolokalisiert sehr stark, sehr feingranular und am besten natürlich immer in großen Räumen aufbereitet, das heißt Bundesland oder Deutschland.
Wie kam denn dieses Projekt an bei den Lesern und bei den Nutzern?
Erstaunlich gut, also eine 500.000 Pageviews ist für mich ein toller Erfolg gewesen. Wir haben es ja nicht angekündigt oder irgendwie publik gemacht, sondern es ist einfach organisch entstanden, dass Menschen die Artikel gesucht, gefunden haben über Google oder über unsere Apps oder über unsere Webseiten. Deswegen ist es von der reinen Reichweite hat es sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben keine negativen Reaktionen, obwohl wir klar gesagt haben im Abbinder, das ist ein KI-generierter Text. Null negative Reaktionen. Und ich leite aus diesem und auch anderen Versuchen ab, dass für unseren Leser das Thema KI ein praktisches Thema ist. Also funktioniert's und ist es hilfreich für mich, was ich bekomme? Dann ist es mir egal, wie du es erstellt hast. Und wenn es nicht funktioniert oder buggy ist, dann finde ich es nicht gut. Aber die Leute verlassen sich darauf, dass wir einen ordentlichen Job machen. Und ob wir da ganz teilweise oder sonst irgendwie KI einsetzen oder nicht, ist am Ende vertrauen uns die Menschen, dass wir das tun. Ja, und deswegen ist es beim Leser gar nicht so ein großes Thema.
Was sind die Learnings, die ihr aus diesem Projekt zieht, auch für mögliche Folgeprojekte?
Also da ist ein Thema aufgegangen, das hat danach so viele Dimensionen eröffnet, dass ich ehrlich gesagt immer noch am drüber nachdenken bin. Denn wir wollen das natürlich wiederholen und sagen, nicht nur bei Wahlen, nicht nur bei Kommunal-, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, das kann man ja mit jedem Datensatz im Grunde machen. Man kann Wetterdaten, demografische Daten nehmen, Kriminalitätsstatistiken, was auch immer, was für Menschen relevant ist. Und da eröffnen sich plötzlich so viele Möglichkeiten, dass wir einfach darüber nachdenken müssen, was können wir jetzt stemmen? Denn es ist auf der einen Seite gar nicht so trivial, dann wirklich was zu erzeugen. Es hat oft wochenlangen Vorlauf. Auf der anderen Seite sind die Chancen immens. Und da merken wir, wie KI tickt. Ja, man muss am Anfang oft sehr viel investieren, um danach aber möglicherweise auch sehr viel zurückzubekommen. Und was für mich eine der größten Herausforderungen ist, wir könnten ohne Probleme, hätten wir 10.000 Texte erzeugen können. Wir haben tatsächlich nur gut 1.000 ausgespielt, weil selbst wir in der Größe unseres Netzwerkes am Ende nicht wussten, wie sollen wir eine so extrem große Menge an Content überhaupt noch distribuieren. Und das ist schon ein Wandel, weil früher war ja die Erstellung von Inhalt oft das knappe Gut, weil natürlich Menschenreaktionen begrenzt waren in der Art und Menge, wie viel Texte sie erzeugen können. Das ändert sich ja jetzt. Die Menge ist nicht mehr das Problem. Der Vertrieb, die Distribution ist plötzlich der Flaschenhals geworden. Und das verkehrt auch Wertschöpfungsketten in der Redaktion und im Journalismus.
Gibt es schon irgendwelche Folgeprojekte, die ihr plant, von denen du schon was verraten kannst?
Ja, zur Kommunalwahl in NRW werden wir ein Folgeprojekt machen, ja.
Mhm. Du hattest es schon angesprochen, KI bietet die Möglichkeit, aus Inhalten, die man einmal erstellt hat und die einmal eingegeben sind, verschiedene Formate, verschiedene Variationen auszugeben. Was sind da so für Variationsmöglichkeiten vorstellbar?
Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, aber was könnten Anwendungsfälle sein? Eine Versionierung eines Basistextes ist ganz simpel, eine Zusammenfassung, bei uns wahnsinnig beliebt. Wir haben das in der App freigeschalten, die Menschen müssen sich registrieren. Wir haben bis heute jede Woche, jeden Tag einen Haufen Registrierungen, weil Menschen sagen, ich möchte diese kurze Version eines langen Textes lesen. Ganz banal. Andere Dimensionen könnten sein, leichte Sprache, Gendern, ja, wenn man in politische Dimensionen reingeht, könnte sein, ja. Geolokalisierung könnte etwas sein, also schreibt mir diesen Text aus der Sichtweise meiner Heimat zum Beispiel, ja, analysiere mir den Koalitionsvertrag aus der Sichtweise vom Baunatal. Ja, welche Konsequenzen hat das? Also umschreiben aus einer geografischen Sicht. Man kann politisch Themen umschreiben lassen, das ist für Sprachmodelle kein Problem. Für Verlage, die stark auf Registrierung Paywalls setzen, die kennen alle das User-Needs-Modell. Sprachmodelle können User-Needs abdecken und können sagen, schreibt mir das als Inspire Me oder schreibt mir das als Update Me. Und wenn wir noch länger sprechen würden, uns würden noch viel mehr Dimensionen einfallen. Und jetzt sind es nur Einzeldimensionen, wenn wir die gegeneinander auch noch kreuzen würden und sagen, kombinieren wir jetzt ein bestimmtes User-Needs-Modell mit Gendern, mit einem Dialekt, mit leichter Sprache, dann entsteht ja ein unendlicher Strauß an Content, komplett neuer Content, der, und jetzt wieder die Kernhypothese, einen sehr individuellen Text für einen einzelnen Menschen erzeugen kann, den möglicherweise genau eine einzige Person liest, nämlich diejenige, die gesagt hat, in dieser Form möchte ich bitte meinen Text von euch bekommen haben.
Also es ist auch eine Art Leser-Nutzer-Bindung, oder?
Ja, also eine der großen Trend im Digitalisieren ist ja die Individualisierung, dass wenn man etwas persönlich auf Menschen zuschneidert, konsumieren sie es häufiger. Das kennen wir von Social Media. Ja, personalisierte Feeds funktionieren besser als irgendwie chronologische Feeds. Und was aber bei den Feeds noch die Auswahl des Contents war, ist ja jetzt, dass nicht mehr nur die Auswahl, sondern der Content selbst zunehmend individualisiert werden kann. Und es findet jetzt vielleicht noch nicht groß und flächendeckend in Deutschland statt, aber das Potenzial dafür ist da. Und wenn die Möglichkeit gegeben ist und es zunehmend mehr Menschen nutzen werden, dann werden wir möglicherweise als großen Trend über die nächsten Jahre sehen, dass wir immer spitzere Angebote bekommen für immer kleinere Zielgruppen. Dahinter steht aber eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage, weil dieses Lagerfeuerprinzip, das wir alle kennen, die Tagesschau, die Millionen Menschen am Abend sehen, wir alle sehen dieselben Nachrichten, wir alle konsumieren und akzeptieren dieselbe Weltsicht. Die zerfällt ja zunehmend, und auch das kennen wir aus Social Media schon, die würde dann zunehmend zerfallen in, ich sehe meine Version eines Artikels, eines Themas, eines Problems, einer Herausforderung. Und das ist auch eine gesellschaftliche Diskussion, die wir uns stellen müssen als Journalisten. Wollen wir das? Was sind die Regeln dafür? In welche Richtung geht es? Was bedeutet das am Ende für Gesellschaft und Demokratie?
Hat das auch was damit zu tun, dass man als Medienhaus irgendwie ja, sich abhebt von allen anderen, die mit den gleichen technologischen Möglichkeiten ja letztlich auch Inhalte erstellen können?
Ja, ich glaube, wir müssen immer das Normsetzende beachten, was Medien tun können. Wir können sagen, hier sind unsere Regeln, wie wir diese technologische Entwicklung angehen. Und es gibt andere Player im Markt, die sagen, ich habe gar keine Boundaries. Ja, mir ist eine Vision völlig egal. Ja, ich mache, was opportun ist, womit ich vielleicht Geld oder Klicks verdiene. Aber wir als Medienhäuser können sagen, wir sind gebunden durch den Beitrag für die Gesellschaft, die wir leisten wollen. Und dadurch setzen wir bestimmte Maßstäbe und Menschen sagen, okay, wenn ich zu euch komme, dann weiß ich, ihr habt den Job ordentlich gemacht, nämlich in den Leitlinien, die ihr bestimmt habt. Und ich bin nicht irgendwo gelandet und kriege irgendeine Art von Content geliefert.
Jetzt wart ihr ja bei Ippen sehr früh daran, KI einzusetzen, noch bevor so mit ChatGPT der große Durchbruch zum Massenmarkt kam. Was war denn der ausschlaggebende Punkt damals zu sagen, darauf setzen wir, damit beschäftigen wir uns jetzt richtig intensiv?
Ja, das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir sehr früh die Tatsache akzeptiert, dass Journalismus im digitalen Technologie getrieben ist. Technology drives Journalism. Ja. Und so ist es ja. Das ist einfach die Welt, in der wir uns bewegen, im Digitalen nach den analogen Medien. Und wenn man das akzeptiert, dann schaut man natürlich immer, was ist die nächste technologische Entwicklung, weil die wird Journalismus wieder prägen. Weil ich kenne keine große journalistische Entwicklung, die Technologie verändert hat. Ich kenne nur Technologien, die danach Journalismus verändert haben. Also hält man natürlich Ausschau und da war dann sehr früh klar, und zwar noch vor ChatGPT, vor dem November 2022, dass wir auf KI setzen müssen. Und der zweite Grund liegt einfach in den handelnden Personen. Also wenn man mit Jan Ippen einen Gründer und Geschäftsführer von Ippen Digital hat, der sagt, komm, ich bin ein Tech-Nerd, ich will Technologie immer sehr früh adaptieren, dann ist klar, wir suchen nach Technologie, die journalismusverändernd ist und steigen dann auch so früh wie es geht immer ein.
Welche Rolle spielte da am Anfang die Frage, was kostet es und was bringt es uns?
Ja, die spielt bis heute immer noch eine große Rolle, weil KI ist ein großes Investment für uns auch weltweit, für alle Industrien. Es gibt ja auch eine weltweite Diskussion, was ist der Return on Invest, ab wann kriegt man all die Milliarden, die da jetzt reingesteckt werden, wieder zurück. Und dann gibt es immer wieder Wellen, die hochkommen und sagen, oh, das kriegen wir nie wieder zurück. Und dann gibt es wieder Euphoriewellen und dann bald kriegen wir es zurück. Wir wissen es nicht. Also das muss man einfach so klar sagen. Im Moment ist es aus einer globalen Betrachtung, weiß kein Mensch, ab wann der Return on Invest kommt. Wir sehen aber, dass die Kosten stark fallen und damit wird es immer rentabler, auch für uns. Und wir denken, es wird sich bald auszahlen. In den vergangenen 2 Jahren war es allerdings klar noch ein Invest. Und der Punkt für mich ist, das, was wir am Anfang gesagt haben, wenn wir nur auf Effizienzsteigerung gehen, dann ist es schon auch wichtig. dann sind die Kosten, die wir aber für KI haben, schon ziemlich hoch. Also braucht es schon auch irgendwann dieses zweite wichtige Stadium, dass wir neben Effizienzsteigerung neue Produkte finden, den iPhone-Moment, ja, neue Workflows kreieren, Interaktionen und darüber hinaus in jede Abteilung eines Medienbetriebs. Und das wird dann eher der Durchbruch werden als die reine Effizienzsteigerung.
Also das heißt, jetzt Überschriften zu formulieren oder Pressemitteilungen umzuschreiben, war jetzt noch nicht die große Revolution.
Das macht jeder in Deutschland. Also ich kenne keinen Verlag, der noch nicht gesagt hat, ich habe hier ein Tool oder ich mache das mit ChatGPT. Und was passiert, wenn alle ihre SEO-Überschriften, ihre Pressemitteilungen oder Nachrichtenagenturen umschreiben lassen? Jeder geht einen Schritt vorwärts und alle stehen wieder dort auf gleicher Linie. Wir müssen, und das ist der nächste Entwicklungsschritt, ist, wir müssen für uns schon den Punkt finden, wo sind wir unersetzbar? Wo können wir etwas kreieren, das nicht kopierbar ist? Wo können wir etwas kreieren, das wirklich Wert schafft, ja, für uns? Und das ist gar keine leichte Frage. Es gibt relativ wenig Anwendungsfälle, die ich jetzt kenne, die in die Richtung gehen. Im Moment sind wir schon noch in der Industrie, in der Medienindustrie, dass wir in sehr vielen ähnlichen Fällen alle arbeiten.
Ihr seid ja ein relativ großes Netzwerk mit 30 Partnern, 70 Webseiten, die ihr bespielt. Inwieweit spielt da dieser Netzwerkeffekt eine Rolle, dass es sich vielleicht am Ende doch irgendwie auszahlt?
Das ist der USP von Ippen Media. Wir denken, dass KI uns dabei hilft, diese Netzwerkeffekte noch besser zu hebeln. Denn wenn KI dazu führt, dass wir Content in großen Mengen und in sehr spitzen Produkten erstellen können, dann wird man die am Ende nur in sehr großen Netzwerken auch distribuieren können. Also es braucht am Ende große Netzwerke, wie wir sie sind, wahrscheinlich noch viel größere, damit man den Invest auch wieder zurückbekommt, ja, weil wir vielleicht nicht mehr nur 2-3 Produkte, sondern tausende neue Produkte, vielleicht hunderte und tausende neue Newsletter, die wir mit der Hand nie herstellen würden, produzieren können und ausspielen für tausende von Landkreisen. An KI hängt auch immer der Scale großer Netzwerke. Ich glaube, das ist zwingend notwendig, um wirklich Vorteil aus KI ziehen zu können.
Also das heißt, ihr seid nicht nur ein redaktionelles Netzwerk, sondern auch ein Technologienetzwerk quasi?
Ja, wir haben als Technologienetzwerk begonnen. Ein CMS vor 17 Jahren für alle teilnehmenden Publisher. Daraus hat sich dann auch ein redaktionelles Netzwerk entwickelt und wir merken wieder, Journalismus folgt Technologie, also es braucht die technologische Plattform, der dann ein Netzwerk-Redaktionskonzept gefolgt ist und das dann ausgenutzt hat.
Was würdest du denn beim Einsatz von KI aus heutiger Sicht anders machen?
Ja, also ich würde noch härter und schneller investieren, als wir es getan haben. Wir haben am Anfang viel selber bauen müssen, weil es einfach notwendig war. Es gab wenig zu kaufen. Jeder hat seine eigenen Tools zusammengebastelt, um Überschriften zu verbessern. Da hat sich der Markt komplett gedreht. Inzwischen gibt es so ein breites, auch günstiges Angebot, dass es sich kaum noch rentiert, solche Tools selber zu bauen. Die kann man oft mit viel mehr Scale heute zukaufen. Wir haben einiges auch ausprobiert, das wir nachher wieder einstellen mussten. Das gehört dazu. In der perfekten Welt stellt man schneller ein und wartet nicht so lang, ja, und sattelt früher härter um, weil es dann zu warten oft wenig bringt. Ja. Also schneller zu entscheiden, ja, in der unglaublich dynamischen Welt, in der wir leben, das ist etwas, was man, glaube ich, immer verbessern kann.
Was sind heute so die wichtigsten, ja, Tools und Modelle, die ihr nutzt für euch?
Also eines ist wichtig, es gibt nicht ein Killer-Feature. Das sehe ich bei uns nicht und nicht am Markt. Viele Anwendungen sind identisch bei allen Medienhäusern, einige bauen spezifische Lösungen, aber es gibt nicht ein Killer-Feature. Der Punkt wird eher sein, wer schafft es, Anwendungen so zu verkoppeln, dass er einen USP für sich selber findet und sagt, damit mache ich mich unaustauschbar. Ja. Und das ist viel eher der Punkt, weil die Technologie, die kaufen alle ähnlich und die Anwendungsfälle sind alle ähnlich und es gibt nicht das eine Killer-Feature.
Wie hat sich denn durch KI deine Rolle als Chefredakteur verändert? Weil, soweit ich weiß, du bist weder Programmierer noch IT-Nerd, sondern bist ursprünglich Geisteswissenschaftler, oder?
Ja, ich bin Geisteswissenschaftler. Ich habe auch volontiert bei einer Tageszeitung. Ich habe das Handwerk, wie man so schön sagt, sehr klassisch gelernt. Ja, wie verändert KI einen Chefredakteur? Zum einen ohne technologisches Verständnis geht es nicht. Ja, das ist aber die Erkenntnis, die haben wir schon länger. Jetzt wird es noch ein bisschen härter. Man muss schon wissen, wovon man redet. Also es hilft einfach nichts, KI als Buzzword zu benutzen und unten drunter nicht zu verstehen, dass es eigentlich um maschinelles Lernen geht, dass es eigentlich um Sprachmodelle geht. Und wenn man das nicht verinnerlicht hat, dann ist es natürlich auch schwer, gute Entscheidungen zu treffen. Das Zweite ist, wir stehen in einem großen Change. Vielleicht der größte, den ich jetzt in meiner Berufslaufbahn erleben kann. Das heißt, man ist dann auch immer Manager, Change Manager und muss dafür sorgen, wo geht's hin, was ist die Vision, wie verändere ich, wie baue ich um und so weiter. Der rein journalistische Aspekt, der ist immer noch wichtig, weil das ist der Kern, für den wir unersetzlich sind. Aber es ist eine von mehreren Fähigkeiten, die man als Chefredakteur heute haben muss.
Trotzdem hast du ja als Chefredakteur immer noch die inhaltliche Verantwortung für das, was nachher rausgeht. Wir hatten vorhin bei dem Bundestagswahlprojekt schon angesprochen, dass man, wenn da 1000 Texte entstehen, die gar nicht alle lesen kann, bevor sie veröffentlicht werden. Wie sieht es denn aus mit Kontrolle? Hast du da Vertrauen quasi in die KI, dass da schon was rauskommt, wo du nicht nachher eine Abmahnung oder sowas schon bekommst, oder?
Ja, also ich bin ja jetzt nicht nur verantwortlich für das, was unsere Redakteure im Netzwerk schreiben, sondern jetzt bin ich auch verantwortlich für das, was die Maschinen an Texten erstellen und distribuieren. Und wie kann man das kontrollieren? Ich habe vor allem Vertrauen in die Menschen, die mit den Systemen arbeiten. Mhm. Wenn die ein hohes Bewusstsein und hohe Qualitätsstandard für sich verinnerlicht haben, dann bauen die Dinge, die gut sind. Und dass man für sich als Führungskraft immer ein gewisses Risiko einkalkulieren muss, ja, weil man einfach sagt, ein gewisser Prozentsatz funktioniert nicht. Ja. Das ist ganz normal und da dürfen wir auch nicht blind sein. Menschen machen auch Fehler. Ja. Ich muss nur meine Toleranzschwelle definieren und sagen, ich vertraue meinen Leuten. Das ist die Fehlertoleranzschwelle, die wir akzeptieren können als Redaktion. Und dann go und dann macht. Und ich kehre hinten weg, wenn was nicht klappt. Alles super, aber macht, weil wir leben in einer Zeit, wo Machen wichtiger ist, als irgendwie lange zuwarten. Und wir sind die Typen, die immer machen wollen.
Hm. Wie sieht es denn aus mit der Kennzeichnung von KI-Inhalten? Wird das bei euch durchweg alles gekennzeichnet, was von KI erstellt wurde?
Ja, Transparenz war von Anfang an sehr, sehr wichtig. Steht auch in unseren Leitlinien drin. Gerade in der Frühphase von KI war es ein super, super wichtiger Wert. Haben wir auch immer gemacht. Wir kennzeichnen alles. Der Wert wird sich verändern, also er reift natürlich über die Jahre, weil eine Sache haben wir dann schon auch gelernt ist, es ist gar nicht notwendig, Teilschritte, die mit KI gemacht werden, kenntlich zu machen. Das kann auch dazu führen, dass Menschen sagen, warum sagt ihr mir ständig, was für Detailarbeiten ihr macht? Ja, wir sagen ja auch nicht, habe ich mir im Computer geschrieben und hat der CVD gelesen und hat der Ressortleiter nochmal gegengelesen. Das schreiben wir auch nicht in den Text rein, ja. Sondern Menschen verlassen sich darauf, dass der Autor, der über einem Text steht, seine Arbeit auch nicht gemacht hat. Deswegen, ich glaube, wir werden in Zukunft nicht mehr komplett jeden KI-Teilschritt, der vielleicht nur ein Rechercheanlass war oder der vielleicht nur eine Vorformulierung war, komplett transparent machen müssen. Was wir tun müssen ist, wenn wirklich wesentliche Teile oder vielleicht sogar ganze Textpassagen oder der komplette Text, das muss gekennzeichnet werden. Wenn es eine reine Unterstützungsleistung für den Redakteur ist, glaube ich, also braucht es keine Kennzeichnung mehr.
Bei aller Euphorie für KI, die ich ja bei dir durchaus raushöre, gibt es denn etwas, was du auch kritisch siehst?
Ja, es gibt tausend Risiken. Wenn man sich mit KI so viel beschäftigt wie wir, dann kennt man natürlich auch alle Probleme. Und die sind mannigfaltig. Also es beginnt mit den rechtlichen Themen, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht. Ja, da haben wir noch große Unklarheiten. Die Modelle wurden alle trainiert mit Content, von denen wir nicht wissen, woher er stammt. Ja, das ist eine große, auch gesellschaftliche Diskussion. Es gibt eine ganze Reihe von praktischen Problemen. Bis heute kriegen wir zum Beispiel nicht ordentlich gelöst, wie mit Zitierungen richtig journalistisch umgegangen wird. Sprachmodelle als Wahrscheinlichkeitsberechnungsmodelle verändern oft die Zitate. Das ist einfach nicht korrekt. Ja, und das ist erstaunlicherweise auch nach 2,5 Jahren immer noch nicht vernünftig gelöst. Sondern so gibt es sowohl strategische als auch ganz praktische Probleme bis heute, die aus dem Weg zu räumen, das ist unser Job. Ja, da darf man auch nicht blind und naiv sein gegen die Risiken, die KI mit sich bringt. Aber wir sind natürlich schon diejenigen, die sagen, wenn so eine große Veränderung ansteht in der Branche, wenn wir vielleicht den tiefsten Strukturwandel haben, vor dem wir stehen, den wollen wir proaktiv gestalten. Nicht aus einer naiven, blinden Sicht, sondern aus einem sehr bewussten Kenntnis der Risiken, aber proaktiv gestalten.
Jetzt wird ja oft dieses Schreckensszenario gezeichnet, dass KI Arbeitsplätze vernichtet, auch im Journalismus. Welche Sorgen gab es dabei bei euren Beschäftigten, denen du begegnen musstest?
Ja, also ich glaube, jeder Redakteur fragt sich, was heißt das für mich? Und natürlich gibt es auch immer wieder Diskussionen darüber, wie verändern sich unsere Jobs und Rollen. Wir sind auch aktiv dabei, Jobs und Rollen neu zu definieren. Also was für neue Aufgaben, was für neue Funktionen braucht es denn in Zukunft? Ja, zum Beispiel haben wir einen Prompt-Redakteur ausgeschrieben, haben jetzt sogar ein KI-Volontariat ausgeschrieben. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit und wollen auch das gestalten, wie sich das Berufsbild des Redakteurs verändert. In Summe, glaube ich, werden wir aber auch merken, Verrentungswellen, die vor uns stehen, das Aufrechterhalten von Lokaljournalismus in der großen Fläche. Ganz viele Kollegen sagen, super, wenn ich technologische Unterstützung bekomme, weil wie sollte ich denn all diese Aufgaben, die vor mir stehen, ja, vielleicht die verschiedenen Produkte, die vielen Textmengen und so weiter, wie soll ich denn das irgendwann mal alleine in Zukunft noch aufrechterhalten? Also es gibt auch diese positiven Stimmen, die wir auch hören. Ja.
Welche Aufgaben im Journalismus werden denn ganz sicher von KI ersetzt? Also wer muss dann vielleicht doch Angst um seinen Job haben?
Also ich habe es neulich den Kollegen sehr deutlich gesagt, einfache Kurationsjobs wie das berichtet heute irgendjemand, das können Sprachmodelle inzwischen wahnsinnig gut durchformulieren als eine Art ersten Textentwurf, der nur noch abgenommen werden muss vom Redakteur. Umschreiben von Pressemitteilungen, Umschreiben von vielleicht Rohentwürfen eines freien Mitarbeiters, ja, wenn im Lokalen zum Beispiel, das sind Jobs, da kann man super viel Zeit sparen, indem man sich das von einem Sprachmodell vorgenerieren lässt. In sehr spezifischen Fällen wie der Bundestagswahl kann man sogar die Endversion mit dem Sprachmodell erstellen und die veröffentlichen. Es geht aber nicht immer und überall. Das sind Jobs, da würde ich sagen, das sehen wir hoffentlich in einem halben Jahr, Jahr nicht mehr bei Redakteuren.
Welche Aufgaben im Journalismus wird KI nicht oder auch zumindest auf absehbare Zeit nicht ersetzen können?
Ich glaube, was total wichtig wird und total unersetzlich ist, ist, dass Journalisten diejenigen sind, die rausgehen zu Menschen, die einen physischen Kontakt haben, die gute Geschichten finden, die im Gespräch mit unseren Lesern, mit Menschen, mit Bürgern da draußen die Themen A finden, B aber auch immer diese Vermittlungsqualität haben. Also diese diplomatische Aufgabe, wir stehen für ein Medienhaus, wir vermitteln Vertrauen, wir sind ein wertvoller Beitrag für Gesellschaft. Keine KI der Welt kann sich aufs Radl setzen und in den Gemeinderat fahren. Es geht nicht, das müssen immer noch Menschen tun. Und das ist wichtig. Und ich glaube, dieser Job wird in Zukunft sogar noch viel wichtiger werden. Denn am Ende ist das wichtigste Gut, das wir als Medienschaffende haben. Und das heißt Vertrauen. Und Menschen vertrauen anderen Menschen. Und die vertrauen erstmal nicht per se einer neuen Technologie und diesen diplomatischen Auftrag, ich bin der Korrespondent aus und für meine Region, der wird unersetzlich sein und der wird auch noch in Bedeutung steigen.
Im Moment entwickeln sich ja die Möglichkeiten von KI rasend schnell. Also noch vor 3 Jahren hätte niemand gedacht, dass wir heute durch KI-Modelle fotorealistische Videos erstellen können auf Knopfdruck, bei denen man vielleicht erst beim dritten Hinsehen erkennt, dass es jetzt von KI gemacht wurde oder dass eine KI lokale Wahlberichte für jede Gemeinde erstellt. Was glaubst du, was kann da noch kommen?
Das ist eine gute Frage, mit der ich mich tatsächlich nicht so häufig beschäftige. Ich habe gelernt aus disruptiven Entwicklungszyklen. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ja. Und alle wollen natürlich immer die Frage nach der Zukunft beantwortet haben. Wir wissen es nicht. Und manchmal gibt es dann Winter, die eintreten. Es gab schon mal einen großen KI-Winter, ist alles schon mal passiert und dann gibt es plötzlich gar keine Entwicklung mehr oder Produktentwicklung wäre nicht angenommen vom Leser oder es kommt etwas ganz Neues um die Ecke, was sich niemand hat vorstellen können. Ich schaue mir an, was der Ist-Zustand ist. Und im Moment ist es ein Schritt-für-Schritt-Vorarbeiten, weil in der sehr unübersichtlichen Entwicklungsphase, in der wir sind, ist es nahezu unmöglich, Zukunftsaussagen zu machen.
Gibt es denn etwas, was du dir wünschen würdest?
Ich wünsche mir, dass Journalismus in seinem Kern noch weiter gestärkt wird. Und daran glaube ich ganz tief. Also, dass wir nicht irgendwann in einer Situation sind, wo wir sagen, wir lesen ausschließlich maschinell erstellte Texte. Das wünsche ich mir nicht. Und ich glaube, wenn wir Technologie früh adaptieren für uns, können wir dem etwas entgegenstellen und die Zukunft proaktiv gestalten. Dazu werden sich Medienhäuser wandeln müssen. Aber das ist, was ich mir wünsche, dass wir uns wandeln und auf ein positives Zukunftsbild hin Journalismus umbauen.
Dann sage ich danke, Markus Knall, für das Gespräch und für diese Erkenntnisse.
Vielen Dank.
Touri2Podcast. Alle Folgen findest du unter touri2.de/podcast.